Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Unser Lyriksommer strahlt heute mit einem unbekannten Superstar. So nennt der Publizist Uwe von Seltmann den Dichter Mordechai gebürtig. In einer ersten deutschsprachigen Biografie über diesen Vater des jiddischen Liedes. Wer dieser Mordechai gebürtig war, davon wird uns Uwe von Seltmann erzählen. Er ist zu Gast in dieser Lesart. Immer Donnerstag schauen wir auf einen aktuellen deutschen Bestseller aus den entsprechenden Listen hier in der Lesart. Und heute ist das ein Buch mit geradezu epischem Titel. Das geheime Band zwischen Mensch und Natur. Erstaunliche Erkenntnisse über die sieben Sinne des Menschen, den Herzschlag der Bäume und die Frage, ob Pflanzen ein Bewusstsein haben. Im Studio ist Kim Kindermann unserer Lizard-Redaktion. Dieser Titelriemen, Kim, der passt eigentlich ja in keine Bestseller-Listenzeile. Bei dem Autor ist es aber wohl egal, weil es nämlich Peter Wohlleben ist.
Ja, genau. Schlicht und ergreifend, so ist das. Wenn Wohlleben draufsteht, dann verkauft sich das einfach. Das ist so Punkt. 85 Artikel hat der mittlerweile wirklich erfolgreichste Förster Deutschlands rausgebracht. Dazu gehören eben Bücher für junge und alte Leserinnen und Leser. Dazu gehören Hörbücher. Dazu gehören mittlerweile aber auch Kindersammelsets mit Lupe, Wildwiesen, Sammeldose, Schnitzmesser und Sammelbeutel. Seit 2013 hat er all das in Umlauf gebracht. Er ist einfach ein Bestseller-Garant, möchte man sagen. Peter Wohlleben, der trifft einfach so, wenn man es sich genauer anguckt, der trifft den Nerv der Zeit, nämlich indem die Sehnsucht nach einer heilen Welt im Zusammenhang mit diesen Schreckensmeldungen zum Klimawandel zunehmen, da ist er einfach so ein Garant. Er ist ein Sinnbild geworden für, dass es auch anders geht. Er hat ja selber auch eine Wandlung durchgemacht. Er war selbst erst so ein ganz gut funktionierender Förster, der den Wald planwirtschaftlich verwaltet hat. Und dann hat er sich entwickelt zum naturgerechten Förster, der den Wald so lässt, wie er ist. Er ist damit nach außen getreten, hat gesagt, wir können das anders machen. Er war einer der Ersten, der Waldbestattung eingeführt hat, weil dann der Baum einen ganz langen, 90 Jahre, glaube ich, langen Schutz hat. Und er propagiert das immer wieder, die Rückkehr zur Natur ohne Eingriff des Menschen. Er hat eine Waldakademie eingerichtet und das, all das, davon erzählen seine Bücher und das kommt einfach an.
Er ist ja der größte Baumumarmer auch geworden, das geheime Leben der Bäume und das geheime Seelenleben der Tiere. Jetzt hört sich's auch wieder so, das geheime Band zu einem Natur-Mensch-Rundumschlag an. Was wären denn, Kim Kindermann, nun diese erstaunlichen Erkenntnisse, die Peter Wohlleben ausbreitet?
Ja, also wir und der Wald, wir sind eins, wir gehören zusammen, wir sehen und fühlen ähnlich. Das ist eigentlich seine Botschaft. Der Wald, der hat positiven Einfluss aufs Gemüt, der Blutdruck normalisiert sich bei einem Gang durch den Wald, der Blick ins Weite tut gut. Es ist eine Studie tatsächlich erschienen, dass Kurzsichtigkeit bei Jugendlichen ganz stark zunimmt, die sehr viel lesen und am Computer sitzen. In Asien sind mittlerweile 85% der jungen Menschen kurzsichtig. Der Blick ins Weite, der tut gut, das haben die Forscher damals auch gesagt. Und das greift jetzt Herr Wohlleben wieder auf und sagt auch, genau so ist es, geht raus, guckt ins Weite. Auch mir hat das gut getan. Das ist ja auch immer so ein bisschen seine Sache. Er macht Wissenschaftlichkeit, persönliche Beobachtung, das pflicht er so zusammen zu einem wahnsinnig geschmeidigen, angenehmen Lesefluss, den man sich wirklich, also das liest man locker weg. Immer mit dem Ziel aber, den Wald, die Bäume wertschätzen zu lernen. Wir haben das Auge, schreibt er jetzt, um das Grün wahrzunehmen. Das haben andere Lebewesen gar nicht. Wir haben mehrere Worte für Grün. Wir haben Tannengrün, Lindgrün, Maigrün. Der Duft aus dem Wald tut uns gut. Wir riechen besser. Wir werden besser geschult, wenn wir im Wald sind. Er bietet uns die beste Medizin. Darum geht es hier immer wieder. Es geht nämlich einfach, Entschuldigung, ganz wichtig ist ihm wirklich zu sagen, Bäume sind unsere natürlichen Verbündeten und wir müssen uns daran erinnern und wieder eins werden mit ihnen.
Seine Millionen Leser, die werden jetzt wieder sagen, muss ich lesen, muss ich haben, muss man?
Ja, also Peter Wohlleben ist der Waldflüsterer, der verspricht, aus uns blind gewordenen wieder Sehende zu machen. Man kann das gar nicht anders sagen. Und wer diese zugegebenermaßen perfekte Mischung aus Naturverbundenheit, Sehnsucht und bessere Welt und natürlich leichte Wissenschaft nicht verzichten will, der ist hier bestens bedient. Der hat es wirklich drauf. Also mich hat das mittlerweile wirklich ein bisschen daran erinnert, was J.K. Rowling fürs Kinderbuch ist mit ihrem Harry Potter. Das verkauft sich, Harry Potter steht drauf, es wird gekauft. So ist es auch hier. Wenn drauf steht Geheim, Seele, Wald, dann wird das gemacht und Wohlleben, dann verkauft sich das. Es ist einfach der Hammer. Der Mann ist ein Verkaufshit.
Super Parallele. Dankeschön, Kim Kindermann, mit Ihrem Blick auf diesen neuen Bestseller von Peter Wohlleben, das geheime Band zwischen Mensch und Tier. So verkürzt jetzt der Titel. 240 Seiten hat der Band, der kostet 22 Euro. Die Lesart im Deutschlandfunk Kultur. Und jetzt mit einer ganz anderen Melodie.
Es brennt, Bridalach, es brennt. Wie unser Arm steht, nebach brennt. Weise Winden mit ihr Gossen, Reisen brechen um zu blassen. Starker noch die wilde Flammen, als Arumscheune brennt.
Das ist eine seiner berühmtesten Melodien, eines seiner bekanntesten Lieder. In der ganzen jüdischen Welt singt man die Dichtung und die Komposition von Mordechai gebürtig. Ein polnischer Jude, 1877 in Krakau geboren und dort 1942 im Krakauer Ghetto von SS-Männern auf die Straße gezerrt und erschossen. Jetzt gibt es erstmals eine deutschsprachige Biografie über diesen jiddischen Künstler. Geschrieben und opulent gestaltet hat sie der Publizist und Dokumentarfilmer Uwe von Seltmann. Er ist im Studio. Willkommen in der Lesart von Deutschlandfunk Kultur. Guten Morgen, Herr von Seltmann.
Sholem Aleichem. Guten Morgen.
Es brennt, heißt Ihr Buch. Und so heißt auch das Lied, das wir gerade angespielt haben. Worum geht es da, Herr von Seltmann? Was haben wir gehört?
Es brennt ist eines der wichtigsten der etwa 170 Dichtungen, die Mordechai Gebirtig uns hinterlassen hat, die die Shoah überlebt haben. Er hat es geschrieben im März 1936, unmittelbar nach einem Ereignis, das die jüdische Welt in Polen erschütterte, nach dem Pogrom in Pszczytyk, einer Kleinstadt südlich von Warschau. Und es brennt war gewissermaßen die Vorwegnahme dessen, was später kommen sollte. Gebirtig hat das Gedicht 36 geschrieben, 38 haben dann in Deutschland die Synagogen gebrannt, ab 39 hat ganz Europa gebrannt und Gebirtig ruft in seinem Gedicht auch dazu auf, steht nicht nur dumm herum und guckt und gafft, sondern nehmt die Eimer, nehmt die Kelim, löscht das Feuer. Die Rettung liegt allein in euren Händen. Packt an und tut etwas dagegen, wenn vernichtet werden soll.
Ein Mann, der tagsüber an Möbeln hobelt und abends am jiddischen Lied, so wird der Dichter in vielen Zeugnissen charakterisiert. Wie wurde denn dieser Tischler, Mordechai Gebirtig, zum Dichter und dann auch zum Komponisten?
Mordechai Gebirtig wurde geboren in einem sehr armen und zugleich sehr frommen Elternhaus. Das heißt, alles, was mit Welt, mit Kunst zu tun hatte, war verpönt, weil es weltlich war. Erstaunlicherweise hat er sich in eine ganz andere Richtung entwickelt. Er wurde schon bald zu einem Kämpfer für Arbeiterrechte, für ja überhaupt Bürgerrechte, Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit. Und er versuchte, seine Ziele zu erreichen mit seinen Gedichten. Anfangs hat er nur Gedichte geschrieben. Das älteste aus dem Jahr 1905, der Generalstreik, jetzt gerade auf dem Jiddisch Summer in Weimar aufgeführt von Daniel Kahn zum Beispiel. Und später, ab dem Ersten Weltkrieg, hat er zu seinen Liedern dann auch Melodien verfasst. Und diese Melodien, die waren so eingängig, so gingen so ins Ohr, waren Ohrwürmer, dass sie sich über die ganze jüdische Welt verbreiteten, bis nach New York, bis nach Kanada. Überall wurden Gebirtigs Lieder gesungen, nur niemand kannte den Komponisten. Und von daher nannte man ihn dann den unbekannten Superstar. Überall sang man seine Lieder. Ich habe wunderbare Zeugnisse gefunden, wo der Friseur die Lieder sang, wo die Bettler in den Höfen die Lieder sangen. Aber auch Künstler wie Molly Picon, die weltweit bekannt waren als Schauspielerinnen, als Musikerinnen und die seine Lieder überall verbreiteten.
Wie sind Sie denn selbst, Herr von Seltmann, auf Mordechai gebürtig gestoßen?
Durch Es brennt. Es brennt ist das Lied, was ich am ehesten mit ihm verbinde und auch seit Anfang der 80er Jahre. Damals gab es ein paar Folkbands, Folkgruppen, die jiddische Lieder gesungen haben. Zupfgeigenhansel zum Beispiel, Espe. Und seitdem habe ich sehr lieb Jiddisch. Ich habe gelernt sicher ein bisschen Jiddisch. Auch Loschen Koidisch, also das alte Hebräisch. Jiddisch wird ja mit hebräischen Buchstaben geschrieben. Und so bin ich dann irgendwann immer tiefer zu gebürtig gekommen. Ich habe 12 Jahre in seiner Nachbarschaft gelebt, in Krakau, im alten jüdischen Viertel Kasimirsch. Und wenn man tagtäglich an dem Haus vorbeigeht, wo gebürtig damals eben gelebt, gedichtet, gelitten, gefeiert, gehofft hat, irgendwann springt der Funke dann über und man fängt an, sich mehr und mehr für gebürtig zu interessieren. Ich habe dann 4 Jahre recherchiert in Archiven auf der ganzen Erde, von New York angefangen bis Israel, bis Warschau viel, Buenos Aires, und habe eine unglaublich bunte Welt entdeckt, die uns heutigen, das können wir uns gar nicht vorstellen, was da vernichtet wurde. Mhm. Welcher Reichtum an Künstlerinnen, Künstlern, ganze Schaffen, das war eine so bunte, vielfältige Welt, dass einem das Herz bricht, wenn man heute nur noch darüber lesen kann.
Ihr Buch ist jetzt wirklich ein großformatiger Prachtband geworden, so der neben dem Text eine Fülle von Fotografien, Dokumenten, Faksimiles von Liedtexten, Handschriften enthält. Sie sagten schon, 4 Jahre haben Sie recherchiert. Die Suche kann aber nicht leicht gewesen sein, ne? Es war ja alles überall verstreut, und durch das Schicksal von Mordechai Gebürtig waren die meisten Sachen ja auch vernichtet, ne?
Es hieß immer, über Gebürtig weiß man letztendlich nichts, es gibt über ihn nichts. Aber dann kam einem oft dann auch, also ich habe dann Dinge entdeckt und immer mehr, sodass sich dann doch ein rundes Bild entwickelt hat über Gebürtig, über seine Zeit, über diese unglaubliche Vielfalt seines Schaffens, von revolutionären Arbeiterliedern, Protestsongs, über Kinderlieder, Wiegenlieder, bis zum Schluss dann die sogenannten Ghetto-Lieder, die er unter der deutschen Besatzung geschrieben hat während des Zweiten Weltkriegs. Dazu wird auch Es brennt gezählt. Und diese Lieder sind besonders wichtig von ihm, weil sie sind Zeugnisse und sie beschreiben das, was heute gerne verdrängt wird, was geleugnet wird, wo die Geschichte umgeschrieben werden soll. Aber Gebürtig hat diese Gedichte datiert und man kann genau sagen, im Krakauer Ghetto an dem und dem Tag ist genau das passiert. Und so sind gerade seine Ghetto-Lieder eindrückliche Zeugnisse der Shoah und für uns Heutigen sehr, sehr wichtig, davon zu wissen.
Den Vater des jiddischen Lieds nennen Sie ihn. Was kennzeichnet denn seine Kunst, Herr von Seltmann? Also was macht seine Poesie, seine Musik so besonders?
Gebürtig ist es gelungen, seine so sehr einfühlsamen, warmherzigen, zugewandten Texte. Er hat mit den Leuten in seiner Umgebung gelitten, er hat mit ihnen gelacht und gefeiert und er hat sie auf so einfühlsame Weise porträtiert, dass selbst Gauner plötzlich sympathisch werden, und er hat über alle und alles geschrieben. Und dann ist es ihm gelungen, diese so tiefe Poesie, Lyrik mit Melodien zu versehen. Jemand hat mal gesagt, die einem dahinschmelzen lassen, die einem das Herz brechen, die so tief gehen. Und die Melodien sind deshalb so tiefgehend, weil Gebürtig, er konnte keine Noten lesen, er hat nie eine musikalische Ausbildung gehabt. Er hat auf einer kleinen Hirtenflöte komponiert und Freunde von ihm haben die Melodien dann aufgezeichnet. Und Gebürtig hat geschöpft aus der ganzen Tradition. Er hat Volkslieder, ungarische Volkslieder, polnische Volkslieder vermischt mit synagogalen Gesängen und mit eigenen Melodien. Und von daher sind diese Melodien eben wirklich, sie bleiben im Ohr hängen, sind Ohrwürmer. Und wer sie einmal gehört hat, der vergisst sie auch nicht.
Nach dem Überfall auf Polen durch die Deutschen und der Besetzung, da ging es Mordechai Gebürtig und seiner Familie wie Millionen polnische andere Juden. Demütigung, Ausgrenzung, schließlich die eiskalte Ermordung. Weiß man eigentlich, wie er diese Zeit, diese letzten 3 Jahre, die ihm noch vergönnt waren, eigentlich erlebt, mitverfolgt hat, ob er sie auch reflektiert hat?
Ja, man weiß sehr viel über diese Zeit, einmal durch seine eigenen Gedichte und Lieder, die er in dieser Zeit geschrieben hat. Sie waren immer durchsetzt mit Hoffnung, mit Zuversicht. Und so war er auch selbst. Ich habe eindrückliche Zeit Zeugenberichte gefunden, wo Überlebende dann berichten, dass das Gebirtigs Wohnung kann man ja nicht sagen, also wo er im Ghetto eingesperrt war dann in Krakau, dass die wie zu Pilgerstätten wurden, dass die Leute kamen, um sich von ihm aufrichten zu lassen, stärken zu lassen, neue Zuversicht zu bekommen. Und gebürtig hat es Gott sei Dank noch erlebt, dass sich Es brennt im Krakauer Ghetto verbreitete und dann auch im Warschauer Ghetto und schließlich wie zu einer inoffiziellen Hymne der jüdischen Widerstandskämpfer wurde. Seine Tochter Lola hat das, sie war auch Sängerin, hat das Lied gesungen und so konnte gebürtig dann noch erleben, dass Es brennt so wichtig wurde für die Menschen. Und in seinem allerletzten Lied, wenige Tage vor seinem Tod, vor seiner Ermordung geschrieben, hat er sich wieder als Prophet erwiesen. Das Lied ist in einem Walzertakt, in einem fröhlichen Walzertakt geschrieben. Es heißt, es ist gut und da beschreibt er, wie der böse Feind sich vollfrisst und immer mehr vollfrisst und irgendwann so vollgefressen hat, dass er platzen wird und dann nimmt all das Elend, nimmt der Krieg ein Ende. Und das hat dann noch 3 Jahre gedauert, aber am 8. Mai 1945 war es soweit, dass Nazi-Deutschland kapitulieren musste und gebürtig hat das schon 1942 vorhergesehen auch.
Uwe von Seltmann, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Nur, ich sag euch a schönen Dank.
Und natürlich für dieses bewegende Denkmal an einen großen Mann, ihre Biografie Es brennt, Mordechai Gebürtig, Vater des jiddischen Lieds. Erschienen im Homunculus Verlag im Großformat mit 400 Seiten für 38 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Lyriksommer.
Für unseren Lyriksommer schreiben Autoren und Autorinnen hier exklusiv in der Lesart einen poetischen Kommentar zum Tage. In dieser Woche ist das die Lyrikerin Ulrike Almuth-Sandig.
Den Fridays for Future Klimaprotesten gewidmet. Vom Wasser kommt alles, das spricht. Das Wasser kümmert es nicht, dass alles, was wir sind, aus Wasser besteht, wie Kinder aus einem kranken Gensatz ihrer Erzeuger, der gespenstisch in seine Bestandteile zerfällt, wie Flüssigkeit in nichts als 2 Gase. Wir werden uns wünschen, wir könnten unsere eigene parasitäre Art im Morgennebel auflösen. Aber Vorsicht mit den Wünschen. Einmal wünschten wir uns, es käme einer, der machte Wasser zu Wein. Dem Wasser ist es egal. Wir werden uns wünschen, den Jahr um Jahr höher steigenden Pegeln zu entrinnen. Und sei es an einem Tag in der Woche, freitags vielleicht.
Der lyrische Tageskommentar von Ulrike Almuth-Sandig.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wo wir jetzt uns über einen Essay beugen, über Körper, Geschlecht und Politik. Verfasst von der Politologin und Journalistin Antje Schrupp. Der Titel ist ein einziges interessantes Substantiv. Schwanger werden können, in einem Wort. Unsere Kritikerin im Studio ist Andrea Rödig. Mit diesem einen Wort, Frau Rödig, ist ja schon die riesige Differenz benannt, die die Menschheit teilt. Frauen können schwanger werden, Männer nicht. Klingt wie eine Binsenweisheit. Was entwickelt Antje Schrupp daraus?
Ja, es ist eine Binsenweisheit natürlich, aber Schrupp findet eigentlich, und das ist nicht ganz zu Unrecht, dass über Schwangerwerden eigentlich als politisches Thema ziemlich wenig geredet wird. Sie sagt, es ist wie der Elefant im Zimmer, eigentlich nicht zu übersehen, aber alle tun so, als ob er nicht da wäre. Also Schwangerschaft wird als ein persönliches Thema behandelt, als ein bloßes Frauenthema, aber das soll es eben gerade nicht sein, sondern man muss politisch darüber nachdenken, gesellschaftlich, sagt sie. Und die erste Feststellung, die sie eben macht, ist, es gibt Menschen, die können schwanger werden und welche, die es nicht können. Es gibt welche ohne und welche mit Gebärmutter. Das ist ein komplett biologisches Faktum und sie nennt das Ganze reproduktive Differenz.
Also wenn dann sie das Thema für politisch unterpräsentiert hält, wie geht sie denn selbst dagegen vor? Also hat sie eine politische Theorie der Schwangerschaft?
Ja, es ist eine politische und aber auch so ein bisschen so eine philosophische Theorie. Sie fragt sich erstmal ganz grundsätzlich, was ist Schwangerschaft eigentlich für ein Zustand? Also, und sie sagt, okay, die werdende Mutter kann in dem Sinne nicht weggehen von ihrem Kind. Für die Zeit der Schwangerschaft befindet sie sich in einem Zustand, den wir sonst nicht haben. Sie ist nicht eins und nicht zwei, also etwas ganz Besonderes. Und jetzt ist das ein ziemlich wichtiges Argument, einmal gegen dieses alte, noch aristotelische Modell, die Frau sozusagen ist nur ein Behälter, ja, in dem das Kind irgendwie als Einzelwesen ist, und auch ein Argument gegen die Abtreibungsgegner, die ein Kind ja oder den Embryo auch gerne sozusagen ohne Mutterleib darstellen. Und Schrupp sagt, nein, es gibt kein ungeborenes Kind, es gibt sozusagen nur diese Dyade und es braucht den Uterus, der lässt sich nicht künstlich ersetzen. Also man kann zwar Gebärmütter sogar transplantieren mittlerweile, aber bis zur 24. Schwangerschaftswoche braucht es dieses Organ. Und das muss man sich erstmal wirklich sozusagen in aller Deutlichkeit klar machen. Der Beitrag der Frauen ist enorm und nicht vergleichbar, sagt sie, mit dem des Mannes.
Was folgt denn dann für Antje Schrupp daraus? Also wie sollen wir unser Denken dementsprechend neu ausrichten?
Naja, sie hat eine sehr klare, dezidierte Forderung, die nennt das reproduktive Selbstbestimmung, also der Person, die für eine gewisse Zeit nicht eins ist und nicht zwei, zum Wohle des Fortbestehens der Menschheit, muss man natürlich auch sagen, die soll also alle notwendige Unterstützung bekommen von der Gesellschaft und alle Freiheitsrechte genießen, die Personen sonst auch haben. Also sie soll bestimmen, ob sie das Kind austragen will oder nicht, aber auch, ob sie es behalten will oder nicht. Und soweit ist das alles ganz klassisch feministisch. Und jetzt kommt der eigenartige Punkt bei Schrupp. Sie sagt nämlich, okay, also das ist der biologische Zwang, solange die Schwangerschaft anhält. Aber dieser Zustand endet eben mit der Geburt und geht dann über in einen komplett sozialen Zustand. Und das heißt, die Gebärende kann sich auch entscheiden, das Kind nicht zu behalten. Es ist ein eigenes Wesen und auch aus Schwangerschaft folgt nicht unbedingt Mutterschaft. Also sie sagt eben, der Mutter ist die Person, die das Kind ausgetragen hat oder ein von ihr bestimmter Ersatz. Und das Frausein sei bis zur Unkenntlichkeit mutterisiert. Also was sie macht ist, und das ist der interessante Dreh an dem Buch, dass sie diese reproduktive Differenz überhaupt nicht mit der herkömmlichen Geschlechterdifferenz Mann-Frau zusammenfallen lässt. Sie spricht auch gar nicht von Männern und Frauen, sondern von Personen, die schwanger werden können, und ist auch ziemlich unbeeindruckt eben von Transmännern, die Kinder bekommen, oder Frauen, die eine verkümmerte Gebärmutter haben, aber trotzdem schwanger werden. Das geht ja alles mittlerweile.
Andrea Rödig, Sie haben eben das Wort eigenartig benutzt. Überzeugt Sie jetzt diese Eigenart, dieser eigene Blick von Antje Schrupp auf dieses Schwanger werden können?
Ja, zunächst mal, also politisch überzeugt es mich total. Also ich finde, wenn man sich wirklich klar macht, was Schwanger werden können heißt und wie sehr das historisch heruntergespielt wurde, dann muss man einfach sagen, hat sie komplett recht. Die Autonomierechte müssen da sein sozusagen für Frauen und jede denkliche Unterstützung. Und mich überzeugt aber jetzt geschlechtertheoretisch auch, dass sie auf diese biologischen Voraussetzungen trotzdem rekurriert. Diese reproduktive Differenz ist trotz aller Reproduktionsmedizin und aller Gender-Bender-Theorien, die wir gerade haben, etwas, was wir nicht wegdiskutieren können und auch nicht sollten. Und da würde ich fast sogar noch weitergehen als Schrupp und sagen, diese reproduktive Differenz hat ja auch weitere körperliche Auswirkungen sozusagen, die also über das Schwangerwerden oder die Schwangerschaft hinausgehen. Und ich finde, über manche Einzelargumente könnte man genauer nachdenken natürlich noch, aber im Großen und Ganzen finde ich das ziemlich plausibel, auch in diesem doch sehr eigenartigen Versuch, biologisch zu argumentieren, also das überhaupt nicht auszublenden, aber gleichzeitig eben nicht in diesen platten Biologismus oder dieses Reden von der Natur der Frau zurückzufallen.
Wie ist das Buch geschrieben? Wie liest sich das?
Also sehr flüssig, sehr klar und ich finde auch sehr inspirierend. Also angenehm an dem Buch ist, dass Schrupp einerseits wirklich so eine bombenfeste Feministin ist und andererseits sehr offen für alle möglichen Entwicklungen, was die Gender-Theorien angeht, aber auch was die Fortschritte der Reproduktionsmedizin angeht. Also sie beobachtet da einfach, was möglich ist. Und man merkt, dass sie sehr viel nachgedacht hat. Also das Buch ist gespickt voll mit interessanten Recherchefunden. Also ich wusste zum Beispiel nicht, dass 240 Frauen pro Jahr in Deutschland gar nicht wissen, dass sie schwanger sind und trotzdem Kinder bekommen. Oder auch, dass die Plazenta auf den Embryo wirkt. Also alles das liest sich eben spannend, weil eben immer wieder was Neues kommt. Und es ist gar nicht so ein Sachbuch im eigentlichen Sinne, sondern eher so ein Nachdenkbuch und das uns auch selber ins Nachdenken bringt. Also mich hat sehr inspiriert und ich finde wirklich, man kann es allen, eben auch Männern gerade, sehr ans Herz legen. Also die These ist eben die, wir brauchen neue Narrative und schwanger werden können zwar nur bestimmte Personen, aber es ist keinesfalls nur eine Frauensache.
Dankeschön, Andrea Rödig, über Schwanger werden können. Den Essay über Körper, Geschlecht und Politik von Antje Schrupp gibt es als Buch mit 192 Seiten für 17 Euro. Alle weiteren bibliografischen Angaben, auch die Besprechung von Andrea Rödig, die lesen Sie in Ruhe nach unter www.deutschlandfunkkultur.de. Und nun liest unsere Autorin Gesa Ufer wieder Musik hier in der Lesart für uns, und zwar von Faber, dem Singer-Songwriter aus der Schweiz. Der ist noch richtig jung, Anfang 20, hat aber, und das ist auch sein Markenzeichen, eine ungewöhnlich reife Stimme. Faber schreibt eingängige Songs mit sehr kontroversen Texten, die immer Haltung zeigen. Um seine neue Single gab es so viel Ärger, dass Faber den Refrain kurz nach der Veröffentlichung sogar geändert hat. Warum? Gesa Ufer sagt es uns. Sie hat sich dieses Lied genau angehört. Das Boot ist voll.
Mit düsterer Stimme begibt sich Faber in die tiefsten Niederungen dumpfdeutscher Phrasendrescherei.
Früher war auch nicht alles schlecht, das sieht man an der Autobahn. Hier wird auch traurig, gibt es keinen Volkswagen. Wolfsburg, Geniestreich, logisch denkt man dann manchmal zurück ans Dritte. Das mit den Juden, das muss man erst beweisen. Den Scheiß aus den Geschichtsbüchern muss man dir nicht zeigen. Du lässt dich nicht für dumm verkaufen, wie schlau von dir.
Das lyrische Ich spricht sein Gegenüber, den besorgten Bürger, direkt an. Das vermeintliche Lob, schiere Ironie. Und mit sich erhebender Stimme bricht sich langsam die fürchterliche Wut des Sängers Bahn.
Das Boot ist voll, schreien sie auf dem Meer. Ja, das Boot ist voll, schreist du vor dem Fernseher.
Der titelgebende Satz dieses Songs transportiert, wörtlich genommen, die Todesangst Schiffbrüchiger auf dem Meer. Wir sehen förmlich die völlig überladenen Schlauchboote im Mittelmeer vor uns. Vom sicheren heimischen Sofa ausgesprochen wird der Satz allerdings zum bornierten Motto für Ignoranz und Abschottung. Das Boot ist voll. Mit diesem Slogan profilierten sich nicht nur die Republikaner Anfang der 1990er Jahre am rechten Rand des Parteienspektrums. Der Ursprung dieser Metapher liegt in der Schweiz in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Mit dem vom Justizminister Eduard von Steiger 1942 geprägten Selbstbild eines überfüllten kleinen Rettungsbootes wies die Schweiz damals jüdische Flüchtlinge aus Deutschland zurück und überließ sie damit dem sicheren Tod.
Haben die kein Brot zu essen? Warum essen die nicht Torte? Niemand.
Das Zitat mit dem Brot und der Torte wird gern der französischen Königin Marie Antoinette zugeschrieben. Diese Melange aus Naivität und Dekadenz, aus Korruption und Hochmut, die es bis in Erich Kästners Kinderbuch Pünktchen und Anton geschafft hat, wirft Faber dem ach so besorgten Bürger vor, um ihn, sich nun gänzlich in Rage befindend, direkt anzugehen.
So fremd wie du war mir noch keiner. Besorgter Bürger, ja, ich besorg's dir auch gleich, wenn sich 2019 33 wieder einschleicht. Wenn Menschlichkeit und Verstand deiner Wut weicht, besorgter Bürger, ja, ich besorg's dir auch gleich.
Es jemandem besorgen, dafür gibt der Duden folgende Bedeutungen an. Erstens, umgangssprachlich, es jemandem heimzahlen, jemandem gründlich die Meinung sagen. Und zweitens, salopp, jemanden geschlechtlich befriedigen. Und genau diese zweite, die saloppe Bedeutung, baute Faber in der ersten Fassung seines Textes so weit aus, dass ihm entgeisterte Fans und Kritiker Vergewaltigungsfantasien und übelsten Machismus vorwarfen. Vom deutschen Volkskörper war da die Rede, der seinen Schwanz in den Mund nehmen solle, eine sexistische Erniedrigungsmetapher. Am Tag nach der Veröffentlichung, so erzählte Faber im Interview mit unserem Sender, habe er seinen zu groben Text bereits bereut und geändert. So erschien Das Boot ist voll, textlich geglättet noch einmal. Der sexistische Unterton aber bleibt, wenn auch entschärft.
Ich besorg's dir auch gleich, wenn sich 2019 33 wieder einschleicht. Wenn Menschlichkeit und Verstand deiner Wut weicht, besorgter Bürger, ja, ich besorg's dir auch gleich.
Über Fabers Formulierung, er wolle es dem besorgten Bürger besorgen, lässt sich streiten. Anders als über die indiskutable Ursprungsfassung seines Songs. Aber das hat der reuige Musiker ja selbst eingesehen.
Gesa Ufer über Das Boot ist voll von Faber. Der Song ist auf seinem neuen Album, das ja ganz im Sinne des eben gehörten I fucking love my life heißt und am 1. November erscheinen soll. Gesa Ufer hat dieses Lied für uns gelesen.